Herzlich willkommen zu Power and Pace.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.
Wir machen euch fit für die Saison mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Und auch die heutige Podcast-Episode wird präsentiert von Trionic, euer Triathlon-Fachgeschäft aus Hamburg, der Heimatstadt von Power & Pace. Seit 2010 hat sich Trionic auf die Bedürfnisse von Triathleten spezialisiert. Neben einem von Triathleten und Triathletinnen für Triathleten und Triathletinnen sorgfältig ausgewählten Produktportfolio ist Trionic für seine umfangreiche Dienstleistungspalette bekannt. Diese beinhaltet Laufanalysen, Bikefittings, Leistungsdiagnostiken, Physiotherapie, die Neo-Teststation, sämtliche Workshops zu spannenden Themen im Sport, Trainings und auch ein Angebot speziell für Frauen. Aber das ist noch lange nicht alles, denn wir haben die Big News der Woche. Trionic ist offizieller Bike-Service-Partner der diesjährigen Rennradtour Transalp, welche vom 19. bis zum 25. Juni stattfindet. Das beliebte Radrennen für jedermann erstreckt sich über 7 Tagesetappen mit insgesamt ca. 600 Kilometern und, hört genau hin, 16.000 Höhenmetern. Trionic bietet einen Bike-Service im Start- und Zielbereich jeder Etappe und hält auch alle gängigen Ersatzteile, Bekleidungsstücke und Accessoires für den Notfall bereit. Also ein Service, von dem man träumen kann. Außerdem können alle Teilnehmer an dem exklusiven Trionic-Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es einen brandneuen Garmin Edge 1040 Solar, der ultimative High-End-GPS-Fahrradcomputer mit 3,5 Zoll Touchscreen, und er ist der erste Fahrradcomputer mit Solartechnologie und einer Akkulaufzeit von im GPS-Modus von bis zu 45 Stunden. Auch wenn ihr nicht mitfahrt, denkt ihr euch jetzt, dann kann ich ja nicht gewinnen. Anders macht das Trionic, denn Trionic bietet euch ebenfalls die Möglichkeit, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Löst dafür einfach bei einem Einkauf auf trionic.de den Coupon TRANSALP2022 ein, spart 10% und nehmt automatisch an der Verlosung teil. Das ist ganz einfach und wir drücken euch die Daumen. Ich wiederhole nochmal den Coupon TRANSALP2022, schreibt sich großes T R A N S ALP 2022 für 10% Rabatt und der automatischen Teilnahme an dem Gewinnspiel eines Garmin Edge 1040 Solar. Ausgeschlossen sind Bikes, Gutscheine und Dienstleistungen mit diesem Coupon. Ansonsten gilt er auf das gesamte Sortiment von Trionic. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Shoppen und natürlich beim Lauschen dieser neuen Podcast-Episode. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Mich kennt ihr, ich bin Jule Bartsch, frisch zurück von der Power & Pace Trophy am vergangenen Wochenende im Rahmen des HEP-Triathlons Heilbronn und heute virtuell zusammen mit meinem Gast Leana Helbig von Trionic, unserem Presenter des Monats Juli. Hallo Leana, schön, dass du da bist.
Hallo Jule, ich freue mich sehr.
Ich bin ganz gespannt auf das heutige Thema. Ich möchte noch nicht verraten, worüber wir sprechen, denn kurz einmal zu dir. Möchtest du mal so 2, 3 Worte über dich verlieren, wer du bist, was du machst, warum vielleicht ausgerechnet du heute hier mir virtuell gegenüber sitzt?
Ja, ich bin Leana, ich bin Deutsch-Französin, meine ganze Kindheit in Afrika verbracht und bin seit dem Studium in Deutschland BWL-Marketing studiert, bin aber sehr schnell auf den Punkt gekommen, dass Sport meine ganz große Leidenschaft ist. Und seit 12 Jahren mittlerweile bin ich bei Trionic, habe die Firma mit aufgebaut, habe meine Leidenschaft Triathlon quasi in den Beruf verändert und habe da sehr viel Entwicklung erlebt, jetzt auch in letzter Zeit frisch mit Corona. Und bin jetzt auch seit 2,5 Jahren Mutter und mache seit 15 Jahren Triathlon. Das heißt, ich gehöre so zu den Frauen, die immer extrem viel auf dem Zettel haben und ja, trotzdem irgendwie schaffe, den Sport noch unterzubringen. Und ich glaube, das wird einer unserer Themen heute sein.
Ja, absolut, genau. Und du sitzt natürlich auch hier mir, wie gesagt, virtuell gegenüber, weil wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, welchen wissenschaftlichen Hintergrund es gibt zum Unterschied zwischen Frauen und Männern, hauptsächlich in Bezug auf den weiblichen Zyklus. Aber auch als Frau hast du natürlich verschiedene Rollen in der Gesellschaft und in der Familienkombination inne. In Kombination mit Triathlon kann das absolut herausfordernd sein, aber birgt halt auch irgendwo seine Chancen, sich einerseits zu optimieren, andererseits irgendwie mit dieser Herausforderung Alltag gut umgehen zu können.
Ja, und Herausforderung ist wirklich ein gutes Stichwort, weil auch wenn man sich seine Pläne schmiedet, im Prinzip muss man ständig neu planen und es kann fast zu einer alltäglichen Herausforderung werden, ja.
Das glaube ich, da freue ich mich, was du später erzählst. Wir haben ja letzte Woche schon mal ein Vorgespräch geführt, um einmal ein bisschen so, also von meiner Seite aus so nachzufühlen, was sind die Themen, die aus deiner Sicht besonders wichtig sind, jetzt als Frau, Mutter, Vollzeit arbeitende Person, mit dem du dich täglich beschäftigst, damit das irgendwie klappt, auch mit dem Triathlon-Training. Und du bist eingestiegen mit dem Satz, warum machst du das? Was ist deine Motivation hinter dem Ganzen? Warum ist dir dieses, oder wieso ist dir dieses Warum so wichtig im Hinblick auf die Kombination Alltag in deinen verschiedenen Rollen und Triathlon-Training?
Ja, das ist mir deshalb so wichtig, weil ich natürlich in Eigenstudie mir diese Frage häufig gestellt habe, aber auch durch meinen beruflichen Hintergrund und durch meinen Alltag habe ich extrem viel mit Triathleten zu tun und da eben feststelle, dass es ganz unterschiedliche Stimmungen in Bezug auf Training, Wettkämpfe gibt. Also es gibt einfach viele Menschen, die freuen sich darauf, aber es gibt viele, die haben tatsächlich auch Ängste, Versagensängste und sie fühlen sich sogar eher gestresst von dieser Herausforderung Triathlon und sprechen dann auch solche Sätze aus wie, ich muss jetzt laufen und ich muss jetzt das machen. Und wenn man das so ein bisschen reflektiert, das ist ja eigentlich unser Hobby, unsere große Leidenschaft, die sollte Spaß machen. Und Triathlon, ich sage immer dazu, ist ein Luxusproblem, ja. Also, dass man überhaupt Triathlon machen kann, dass man die Gesundheit hat, dass man das nötige Geld hat, um das Material zu kaufen, dass man sich irgendwie die Freizeit verschaffen kann, um durch die Welt zu tigern, um Wettkämpfe teilzunehmen. Das ist doch eine Riesenchance und man sollte eigentlich dankbar darüber sein und sich da nicht selbst unter Druck setzen. Und das ist der Grund, warum ich mich mit dieser Frage, warum so viel beschäftigt habe und natürlich auch versuche, mein Umfeld dahingehend zu inspirieren.
Mhm. Und wenn du sagst, du beschäftigst dich mit dieser Frage, vor allen Dingen ja hinsichtlich des Triathlon-Trainings, wie du das unterbringen kannst oder auch Teilnahme an Wettkämpfen, hast du da für den Sport, aber auch für andere Lebensbereiche schon eine Antwort für dich gefunden? Oder kannst du dir die Frage beantworten?
Ja, also grundsätzlich ist es so, der Typ Triathlet ist ja an sich so, sag ich mal, ein ehrgeiziger Mensch, ne? Und das trifft halt auch auf mich zu. Also das heißt, für mich ist Sport jetzt nicht nur ein Ausgleich zum Alltag, das ist natürlich auch wichtig, aber ich setze mir auch im Sport Ziele, ja? Und da ist natürlich Triathlon ist einfach, ist es immer ein Abenteuer, es ist ein ehrgeiziges Ziel, man muss viel arbeiten, um das zu schaffen. Das ist halt das, was mich dann halt auch anspricht, weil ich einfach ein ehrgeiziger Typ bin. Mhm. Aber auch dieses Erlebnis Triathlon, also ja, die Tatsache, dass man sich lange auf etwas vorbereitet und dass man dann den Triathlon an sich halt auch so, wie er ist, mit dem Schwimmen, Wechselzone, Radfahren, Wechselzone, Laufen, dass man dieses Wettkampferlebnis dann wirklich nur am Wettkampftag hat. Das macht es halt so besonders bei diesem Sport, finde ich. Ja. Und ja, das ist auch das, was einfach auch so viel Herzblut, Leidenschaft und Kribbelgefühl und Aufgeregtheit und Gespanntsein bei mir halt auswirkt und mich einfach motiviert, das immer wieder zu machen.
Mhm. Okay, also diese ganze emotionale Vielfalt, fasse ich das mal zusammen, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern konnte sich darin gerade wiederfinden. Also mindestens eine der Komponenten findet immer statt, wenn so ein Rennen kurz bevorsteht. Hast du weitere Motive, die deinen Erfahrungen nach bei den Frauen also dahinter stecken, warum man diesen Sport macht?
Also nicht unbedingt, warum man diesen Sport macht, aber Triathletinnen haben da einfach nochmal sind für mich einfach ein anderer Schlag Mensch als die männlichen Triathleten. Also grundsätzlich, die Frauen, die jetzt diesen Sport machen, gehört definitiv auch zu diesen Ehrgeizigen. Mhm. Nur bei uns, also als Frau, ist es halt so, gesellschaftlich bedingt stehen wir irgendwie schon mehr unter Leistungsdruck. Also ich sag dir mal ein Beispiel, zum Beispiel im Berufsleben. Also wenn wir im Berufsleben einsteigen, müssen wir auf derselben Position wie ein Mann ungefähr 20% mehr leisten, um die gleiche Anerkennung zu bekommen und haben dann immer noch nicht das gleiche Gehalt. Also leider ist es halt so, dass selbst im 21. Jahrhundert in Deutschland ist es noch so, dass Frauen quasi mit Kinderkriegen verbunden werden, mit, das bedeutet, sie würde ja dann länger ausfallen. Wenn das Kind krank ist, muss sie dann zu Hause bleiben. Also irgendwo ist es immer noch das schwächere, weniger leistungsfähige Geschlecht.
Komisch,
was ich halt super, super schade finde und auch total eigentlich unverschämt, weil das einfach nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Also du hast einfach in beiden Geschlechtern gibt es engagierte Menschen und weniger engagierte Menschen und zuverlässige und weniger und zuverlässigere Menschen. Aber irgendwie ist das immer noch so unterschwellig in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir Frauen, wir stehen immer unter diesem Druck, dass wir uns beweisen müssen. So, und das habe ich eben auch im Triathlonsport selbst erlebt, also selbst auch so umsetzen müssen oder umgesetzt, aber ich erlebe es natürlich bei den anderen Triathletinnen. Das fängt damit an, dass wir noch eine Minderheit sind im Sport und erstmal auch geeignete Trainingspartner, Trainingspartnerinnen suchen müssen. Ich weiß noch, mein erster Trainingslager damals, es war 2005, glaube ich, Hannes Hawaii Tours auf Mallorca. Damals gab es
liebe Grüße.
Genau. Und also für die Cappuccino-Gruppe, wo sich die meisten Frauen aufgehalten haben, war ich einfach zu stark und ich musste dann mit den Männern fahren. Aber dann musste ich mich so richtig ranbeißen. Ja, war klar, wenn ich einmal kürzer schreie oder einmal sage, oh, heute kann ich gerade nicht so gut, ihr müsst mal vielleicht ein bisschen langsamer fahren, dass ich dann am nächsten Tag nicht mehr mitfahren darf. So.
Und wirklich,
Ja, das ist irgendwie so dieser Druck, ne? So, jetzt nehmen wir dich mit, ne? Du bist die einzige Frau im Team, aber jetzt musst du dich hier auch ranhalten, so. Und ich glaube, dass das, dass viele Frauen genau das verspüren. Also, stell dir mal vor, in so einer Männergruppe erzählst du irgendwie, du hättest deine Tage und musst jetzt langsamer. Das interessiert natürlich niemanden, ne? Also, das wird dann schön unterdrückt und dann musst du irgendwie zusehen, dass du da weiterkommst. Und, also ich glaube, dass das einfach bei den Frauen einfach zusätzlich dazu führt, dass sie sich selbst noch ein bisschen mehr unter Druck setzen mit ihrer Leistung, weil sie dadurch, dass es halt noch so eine Männerdomäne ist, dass sie das Gefühl haben, okay, sie müssen sich noch mehr anstrengen, um angenommen zu werden, um respektiert zu werden durch ihre Leistung, um dazu zu gehören. So. Und das ist, glaube ich, nochmal speziell bei Frauen dann nochmal ein anderer Druck, der dahinter steht, ja.
Also ich will jetzt gar nicht ab vom Schuss kommen, warum wir heute hier sind. Deswegen einfach nur ein paar Gedanken in den Raum geworfen und dann gehen wir weiter mit unserem ursprünglichen Plan. Aber es sind natürlich auch Komplexitäten, die du jetzt gerade mit eingeworfen hast, wie Dazugehörigkeit, was so generell in der Gesellschaft wichtig ist, ne? Irgendwie diese Wahrnehmung, wenn ich jetzt als Frau, als einzige Frau unter Männern dabei bin, interessiert die, also was ich mich gerade gefragt habe, interessiert die Männer wirklich nicht, dass man seine Tage hat? Oder überfordert es sie, weil sie es nicht einzuordnen wissen und stecken es halt dann hinten ab, weißt du so? Also stellen es hinten ab, weil sie sagen, verunsichert mich, kann ich nicht mit umgehen, haben wir zur Kenntnis genommen und weiter wie geplant, weil alles andere würde mich aus dem Konzept bringen. Also wie gesagt, nur mal so Gedanken dazu.
Das ist auch gar nicht böse gemeint von denen. Es ist halt auch, also eine Männergruppe fährt auch ganz anders Rad als eine Frauengruppe.
Ja,
also klar. Bei den Männern wird immer am Ende ein Wettkampf draus gemacht. Ne? Es muss immer irgendwie hier, ne? Man muss immer zeigen, wer ist der Stärkste so. Und bei den Frauen ist es immer ein bisschen gemütlicher und es wird halt vorher abgesprochen, was gemacht wird. Und dann ist es dann auch ein bisschen zuverlässiger, ne? Dass man das auch wirklich macht, was vorher abgesprochen wird. Und es ist, man nimmt auch mehr Rücksicht dann auf wer vielleicht gerade eine Schwächephase hat oder so. Mhm. Also so habe ich das zumindest erlebt. Aber das finden ja einige Männer halt auch sehr angenehm. Deswegen gibt es ja auch immer mehr Männer, die gern mit den Frauen mitfahren, weil sie eben nicht diese Lust haben, aus jeder Einheit einen Wettkampf auszumachen.
Ne? Also, ja, klar. Ja, auch ein spannendes Thema, aber wie gesagt, heute nicht zu viel dazu, das sprengt es den Rahmen. Ja. Wenn du schon von Leistungsdruck sprichst und ich würde es tatsächlich auch so auslegen, dass es immer noch eine eigene Wahrnehmung gibt als Frau, ne, als die der Gruppe. Da kann man sicherlich unterscheiden, aber da würden wir heute nicht zu viel reingehen. Aber in Verbindung mit Leistungsdruck gehört natürlich dann auch irgendwie, dass du selbst den Anspruch an dich hast, alles möglichst gut beziehungsweise bestenfalls möglichst perfekt zu machen, was zu dem überleiten würde, was du auch mal im Vorgespräch angesprochen hast, dieser Perfektionismus und dann eben nicht nur im Training, sondern auch in sämtlichen Lebensbereichen, die dir im Alltag so begegnen, als Geschäftsführerin, Vollzeitabende arbeitende Person sowieso, als Mutter, als Frau im Sport, als Frau allgemein oder als Partnerin etc. pp. Woran erkennst du es an dir selbst, sowie vielleicht auch an anderen Frauen, die dich vor allen Dingen im Sport umgeben, die vielleicht ebenfalls in denselben Rollen vertreten sind wie du, dass dieser Perfektionismus irgendwo vertreten ist oder vielleicht sogar eine ganz prominente Rolle spielt?
Also ich habe mich im Vorfeld mit einer unserer Ambassadoren von Trionic ausgetauscht, die Yvonne Brinkmann. Die ist selber dreifache Mutter und bereitet sich jetzt auf ihre erste Langdistanz vor. Und sie konnte sich da tatsächlich in diesem Perfektionismus halt auch oder diesen Gedanken, den man versucht, den man anstrebt, eben auch wiederfinden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es zu jeder Frau zutrifft, aber es ist nun mal ein Faktor. Gerade bei Triathleten sind ja mehr diese Typ ehrgeizige Frau und dann einfach diese sehr hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen, dass man schon im ersten Triathlonjahr, sage ich mal, die perfekte Figur hat, in den Größen reinpasst der Profis, dass man seinen Trainingsplan absolvieren kann, ohne einen Krankheitstag zu haben, dass man aber parallel noch den Beruf, die Familie und den Haushalt managt, dass der Haushalt immer perfekt aussieht und so weiter. Irgendwo ist das schon auch ein bisschen typisch Frau. So, also ich sag mal, ein Mann mit ein bisschen Speck am Bauch, der stellt sich einfach nackt vorm Spiegel und sagt, sehe ich heute wieder geil aus. So, ne? So, und eine Frau, die schon perfekt aussieht oder die irgendwie, wo du von außen denkst, boah, die hat ja einen tollen Körper, die hat immer was an ihrem Körper zu meckern. Ne? Die ist da unzufrieden, da eine Problemzone und so weiter. Und deswegen gibt es da eben Unterschied zwischen den Geschlechtern. Oder uns Frauen juckt es oder nervt es einfach, wenn die Wohnung unordentlich und dreckig ist. Das nervt einfach so. Und unsere Partner, die stört es dann ein bisschen weniger. So. Und deswegen ist es so, dass wir schon halt auch in gewissen Lebensbereichen einfach auch Verantwortung an uns ziehen. Ne? Wo wir sagen, neben dem Job und der Familie muss das aber auch noch gut sein. Und dann, wenn am Wochenende irgendein Geburtstag gefeiert wird, dann möchte ich aber auch einen Kuchen bringen, der allen schmeckt und wo ich mir da nochmal Lorbeeren hole und so weiter. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse weibliche Komponente in diesem Perfektionismus da noch drin ist. Und also ich bin nicht so an allen Stellen, also Haushalt ist mir zum Beispiel nicht ganz so wichtig. Aber ich habe natürlich auch in der Zeit, wo ich viel trainiert habe, 2017, 2018, habe ich mich für die Langdistanzen vorbereitet. Da habe ich wirklich viel meinem Körper abverlangt. Also ich bin jeden Morgen nüchtern raus, habe zum Teil hart trainiert, dann ein kleines hektisches Frühstück und dann habe ich mich an die Arbeit gesetzt und habe da meistens 12 Stunden ohne Pause durchgearbeitet. Und abends war ich dann total leer, aber ich war zufrieden, weil ich einfach richtig was geschafft habe an dem Tag. Hätte mir damals einer erzählt, dass nüchtern Training für Frauen eigentlich völliger Schwachsinn ist und dass man da eher seine Muskulatur kaputt macht, wäre ich wahrscheinlich in den Ergebnissen besser gewesen. Also ich finde das echt ein bisschen schade, dass gerade dieses Thema zyklusgesteuerte Training, dass das jetzt erst irgendwie an die Oberfläche kommt und dass es jetzt erst relevant wird, wo ich denke, mein Gott, in der Leichtathletik haben wir schon seit so vielen Jahren hochkarätige Frauen unterwegs. Warum ist das Thema hormonelle Schwankungen in der Trainingsplanung noch nie Thema gewesen? Das lernen offensichtlich unsere Trainer bei der DTU etc. überhaupt nicht.
Vielleicht eben, weil es irgendwie den Stellenwert noch nicht erreicht hatte vorhin. Also da können wir auch gleich noch, oder da im Verlauf unseres Gesprächs kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, was du glaubst und was ich glaube, warum das jetzt erst irgendwie diesen Stellenwert bekommt, den es eigentlich vor Jahrzehnten schon verdient hatte, weil das ja einfach was evolutionär biologisch Bedingtes ist, was seit zigtausend Jahren genauso läuft. Aber hat halt irgendwie noch nicht so richtig Einzug in unsere Trainingswelt gefunden bis vor ein paar Jahren. Ja, absolut. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Wir bleiben mal kurz bei dem Thema Perfektionismus. Ich kann auf jeden Fall alles nachvollziehen, was du sagst, und das mit dem nüchtern Training morgens, wie oft ich mich da zerschossen habe und im Nachhinein festgestellt habe, ich will nicht wissen, dass ich wieder alles kaputt gemacht habe, statt aufgebaut. Aber gut, da kann ich auf jeden Fall mich gut mit identifizieren. Was glaubst du denn, beziehungsweise du hast wahrscheinlich jetzt auch im Laufe der Jahre, vor allem jetzt, wo du Mutter bist, die Erfahrung gemacht, dass es andere Wege gibt, um von dem Perfektionismus so ein bisschen abzuweichen. Also schätze ich mal, weil sonst, glaube ich, kriegst du ja alles gar nicht gut und möglichst entspannt unter einen Hut am Alltag. Was kannst du empfehlen, was kann ich tun, um mich von dem Perfektionismus so ein bisschen zu distanzieren, Abstand zu gewinnen und das, was ich tue, vor allem bleiben wir jetzt mal beim Triathlon-Training und bei der Teilnahme an Events, viel mehr zu genießen?
Also für mich gibt es zwei Faktoren, gerade in unserem Ausdauersport. Der erste Faktor ist Geduld, weil Ausdauersport hat einfach mit Geduld zu tun. Ich kann nicht alle Ziele in einem Jahr erreichen. Und der zweite Faktor ist so ein bisschen die Einordnung der Wichtigkeit in unserem Leben, also die Gewichtung. Ja. Das ist nur ein Hobby. Und selbst wenn ich die Langdistanz nicht finische, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf. So.
Ja.
Und ich glaube so, vielleicht zum ersten zum Thema Geduld. Es gibt so einen Spruch, der ist bekannt schon aus der Schule: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das war auch einer der Lieblingssprüche meiner damaligen Trainerin, die mich aufgebaut hat für die Langdistanzen. Das ist also im Ausdauer- und Triathlonsport ist es einfach so true. Du brauchst einfach Jahre des konsistenten Trainings, der Erfahrung, des Aufbaus. Dein Körper, jede Muskelzelle muss erstmal lernen, was du da eigentlich vorhast. Und man sollte sich wirklich realistische, entspannte Ziele setzen. Also gucken, wie ist mein Alltag, wie viel Zeit habe ich fürs Training, vielleicht ein bisschen Puffer einbauen, was sind Schlüsseleinheiten, ein bisschen Flexibilität einbauen, dass ich auch mal Einheiten tauschen kann oder schieben kann, wenn es dann überraschenderweise in meinem Alltag doch anders läuft, und sich wirklich das Stück für Stück aufbauen. Ich finde es immer schade, wenn Menschen irgendwie gerade ein Jahr Triathlon machen und im nächsten Jahr sich gleich die Langdistanz vornehmen. Also das ist einfach Stress für Körper und Seele. Und das irgendwann macht es keinen Spaß dann. Also man muss es langsam aufbauen und auch gucken beim Triathlon, ne, was ist mein Warum? Was motiviert mich? Es gibt Menschen, die lieben einfach die Natur. Dann sind sie halt bei so einem Stadttriathlon wie der Frankfurt Ironman, sind sie einfach an falscher Stelle. Dann lassen sie sich lieber einen Ironman aussuchen, wo sie viel durch die Natur fahren. So, und das macht ihnen dann mehr Spaß. So. Und ich glaube, das ist, also Geduld und langsam aufbauen ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Und da entsprechend mit dem Coach sprechen, mit dem Umfeld sprechen. Und der zweite Punkt ist eben Einordnung der Priorität so im gesamten Leben. Und das kann ich halt sagen, seitdem ich Mutter bin, haben sich natürlich meine Prioritäten völlig verschoben. Ich weiß noch, als ich meine erste Langdistanz gemacht habe, 2014, da hatte ich halt so einen Jahresplan und gefühlt gab es ein Leben vor der Langdistanz und ein Leben nach der Langdistanz. Also man hat irgendwie ganz viel so nach der Langdistanz geschoben und Dinge, die man vorher erledigen musste und Dinge danach. Und man wusste gar nicht, ob man den Tag überhaupt überlebt und wie das Leben danach aussehen wird.
Wahnsinn.
Und und heute als Mutter sage ich einfach, das Wichtigste ist, dass mein Kind gesund ist, dass es meinem Mann gut geht. Und es ist einfach das Schönste zu sehen, wie sich mein Kind weiterentwickelt und diese tollen Erlebnisse, die man dann im Alltag hat, wenn diese ganzen Entwicklungsschritte, die ersten Schritte, die ersten Wörter, sie wächst auch noch zweisprachig auf, das heißt, dann fängt sie jetzt an zu übersetzen und das sind alles so wunderschöne Erlebnisse des Alltags. Und wenn dann irgendwie eine Einheit mal ein bisschen schlechter läuft oder nicht ideal, das geht mir jetzt mittlerweile so am Hintern vorbei. Also ich glaube, und das meine ich mit Priorität, Einordnung. Es ist ein Hobby, wir verdienen nicht unser Geld damit. Und wir sollten einfach dankbar sein, dass wir überhaupt diesen Sport ausüben dürfen. Es ist ein wunderschöner Sport und wirklich, es ist ein Luxusproblem. Wirklich.
Absolut, absolut.
Also, und ich glaube, wenn einem das ein bisschen bewusster wird, dann nimmt man das auch nicht mehr so ernst, wenn da mal was schief geht oder so. Ne?
Ja.
Und aus jeder Erfahrung kann man ja dann auch lernen. Also selbst den Profis passieren noch Fehler. Also das ist ja nicht so, dass man fehlerfrei bleibt.
Nee, absolut. Und du hast am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt, dass ganz viele Leute eigentlich eher so eingestellt sind wie, ich muss heute noch trainieren, ich muss den Trainingsplan irgendwie mit grünen Häkchen versehen und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwo steckt da halt dieser Druck immer noch dahinter, also beziehungsweise bei den meisten sowieso, gehört das irgendwie zum Training dazu. Was glaubst du oder welche Konsequenzen hatte das für dich, als du noch an den Perfektionismus festgehalten hast? Was du jetzt im Nachhinein, also bereuen, finde ich ein großes Wort, aber was du dir irgendwie anders gewünscht hättest, um vielleicht entspannter in die Sache zu gehen?
Also so perfektionistisch, dass mir die Einheiten keinen Spaß gemacht haben und ich immer dieses Muss-Gefühl hatte, war ich Gott sei Dank noch nie. Also ich habe das immer als Ausgleich gesehen und ich hatte auch nie sehr viel Zeit fürs Training. Ich musste immer sehr, sehr effizient schauen, wie kriege ich das unter. Ne? Ja, klar, es gibt immer ein erstes Mal. Also vielleicht der erste Trainingsplan auf die erste Langdistanz. Da hatte ich echt riesen Respekt. Da wusste ich noch nicht, wie schlimm ist es, wenn ich jetzt eine Einheit streiche oder etwas nicht mache. Bedeutet das, dass ich dann am Tag X dann nicht gut durchkomme? Ne? Da hatte ich eine viel Unsicherheit, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht hatte. So, da würde ich einfach jedem, also ich würde wirklich jedem empfehlen, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Alltag stressig ist und dass das Training nur noch ein Pflichtgefühl ist, dann würde ich euch dringend empfehlen, das alles nochmal in Frage zu stellen. Wie viel Zeit habt ihr? Wie viele Einheiten könnt ihr eigentlich unterbringen? Was braucht ihr vielleicht, um noch einen besseren Ausgleich zu haben? Ist das vielleicht eine Yoga-Einheit oder einfach mal eine Stunde lesen nur für sich und baut das aktiv ein? Also da lieber Mut zur Lücke, nochmal mit dem Coach sprechen, welche Einheit kann man streichen, was kann man kürzen, damit wirklich diese Zeit zur Entspannung für euch da ist. Das ist halt so individuell, das kann man halt nicht über den Kamm scheren. Ne? Jeder hat ja auch eine andere Woche.
Und wie hast du es letztendlich, also du hast gesagt, du bist deutlich entspannter, also mit der Priorität Familie, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, wird sowieso die Erwartungshaltung von dir wahrscheinlich entsprechend angepasst worden sein durch dich. Wahrscheinlich mehr oder weniger automatisch und teilweise auch bewusst, wenn du so mitbekommen hast, ach krass, das ist jetzt... Es ist nicht mehr so wichtig, dass ich das 1:1 durchziehe, wie es da steht, sondern viel wichtiger ist vielleicht, keine Ahnung, dass ich mit meiner Familie zusammen Abend essen kann, statt auf der Rolle zu sitzen oder beispielsweise andere Sachen. Wie hast du das jetzt für dich gestaltet?
Also im Moment ist es so, ich habe also wirklich, mein Kind ist ja erst 2,5. Und als ich schwanger war, in der Schwangerschaft habe ich echt noch viel gemacht, da habe ich auch eine ganze Blogserie zu geschrieben, da war ich echt noch fit, weil es mir einfach gut ging, aber ich habe mich in der Schwangerschaft so mental darauf vorbereitet, dass Triathlon für mich die nächsten 3 Jahre gar nicht stattfinden würde.
Okay,
weil ich genau
konsequent.
Wusste, ja, ich habe mir da wirklich, ich habe mich null unter Druck gesetzt mit irgendwelchen Zielen oder irgendwelchem Trainingsplan. Und ich fand es schon immer echt tough, wenn Frauen in der Schwangerschaft schon den nächsten Trainingsziel geplant haben. Also das dachte ich, ey, krass, du weißt noch gar nicht, was auf dich zukommt und du setzt dich jetzt schon unter Druck. Also das habe ich nicht gemacht. Zumal ich halt auch wusste, dass ich einfach auch früh wieder anfangen werde zu arbeiten und das musst du ja auch wieder einen Rhythmus finden. Also das war schon mal die erste Entscheidung, da gar kein Ziel zu setzen. Und dann habe ich natürlich erstmal abgewartet, wie ist es eigentlich, ne, mit Kind, wie verändert sich das Leben, wie sind meine Bedürfnisse und ich habe natürlich schnell gemerkt, ich brauche auch für mich Zeit und Bewegung, weil es gehört nun mal zu meinem Leben seit eh mal dazu.
Ja.
Und da ich eine sehr einfache Geburt hatte, also ohne Komplikationen, konnte ich auch schnell wieder Rückbildung machen und schwimmen gehen und laufen ging sogar schnell wieder, aber ich habe das alles für mich als Ausgleich gesehen. Ich habe versucht natürlich aus jeder Einheit so ein bisschen auch was Effizientes zu ziehen. Das heißt, auch ein bisschen Stabi-Training einzubauen. Wenn ich gute Beine habe, bin ich dann auch mal ein bisschen Tempo gelaufen, um einfach ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Aber ohne irgendwie da jetzt ein Ziel zu haben, ja, in 3 Monaten musst du die 10 Kilometer in der Zeit oder so schaffen. Also ich glaube, da in den ersten 3 Jahren sind die Kinder einfach so betreuungsintensiv, da sollte man sich nicht zu viel unter Druck setzen. Und dann entwickelt sich das einfach so. Ne? Dann habe ich einfach für mich gemerkt, der Sport ist heute halt nicht mehr ein zweites ehrgeiziges Ziel neben meinem Job, sondern es ist die Zeit für mich. So. Und die ist so rar geworden, die ist sowas von... Das ist so ein Luxus, wenn ich dann mal wirklich, wenn sich ein Zeitfenster ergibt und ich darf eine Dreiviertelstunde für mich irgendwie verbringen, dann meistens gehe ich schwimmen oder gehe in die Laufschuhe und mache da schnell eine Runde. Und das ist dann auch völlig egal, ob es regnet, schneit oder ich gerade den Bauch noch voll habe von Mittagessen. Ich genieße es einfach und bin voller Dankbarkeit. So. Und das hat geändert, dass ich dann diese Zeit einfach viel, viel mehr wertschätze, als ich es früher gemacht habe.
Ja, das glaube ich. Eine kurze Zwischenfrage, weil ich kann mir vorstellen, dass es vor allem die Zuhörerin als Mütter interessiert. Und man sieht das ja teilweise auf Social Media schon seit zig Jahren oder auch wenn du draußen im Training unterwegs bist, dass einige ja ihre Kinder beispielsweise im Kinderwagen mitnehmen oder was weiß ich. Ne? Ich kenne auch ein befreundetes Pärchen, da haben sie sich jetzt so ein... Cruiser, also so einen Anhänger fürs Rennrad geholt, damit sie den Lütten mitnehmen können. Hast du irgendwie sowas für dich rausgefunden, wo du dein Kind mit einbindest oder wo du sagst, nee, das passt, mein Mann ist zu Hause, ich mache das jetzt wirklich komplett alleine? Also so mal quasi als Alltagshack.
Also beides. Also auf jeden Fall habe ich einen Babyjogger. Klar, das war einer der ersten Anschaffungen.
Klar, das macht man ja so als Sportler.
Da hatte ich mich im Vorfeld mit anderen Eltern ausgetauscht. Und aber wichtig dabei ist, ich richte mich halt komplett nach den Bedürfnissen meiner Tochter. Das heißt, als sie Baby war, hat sie natürlich viel geschlafen. Aber ich bin immer halt ich bin immer losgelaufen, wenn ich wusste, jetzt hat sie eine Schlafphase, dann kann sie im Babywagen schlafen, ich mache meinen Sport und das ist eine Win-Win-Situation.
Ja.
So, und heute mache ich das auch noch so. Heute macht sie Gott sei Dank noch einen Mittagsschlaf. Ich glaube, so ab dem dritten Lebensalter fällt das dann auch weg. Aber ich gehe dann mit ihr nur laufen, wenn sie eine Schlafzeit hat, weil ansonsten sie ist halt, ja, wen wundert's, auch ein Bewegungsmensch. wenn sie da in der Karre eingesperrt wird, eine Stunde, in der Zeit, wo sie eigentlich am liebsten spielen möchte, ist das, sie macht das keinen Spaß. So, also ich plane wirklich um ihre Bedürfnisse herum. Oder aber, wenn mein Mann dann auf sie aufpassen kann und ich dann alleine los kann, ist das natürlich noch schöner, weil ich mich dann komplett nur auf mich konzentrieren kann. Das ist dann natürlich auch noch möglich. Genau.
Ja, was, glaube ich, ziemlich deutlich wurde aus den letzten Sachen, die du gesagt hast, ist, dass, also ich nenne das Kind beim Namen Zeitmanagement, hier das A und O ist. Ich glaube, fast egal, ob du Mutter bist oder nicht, vor allen Dingen mit, ne, ich meine, ich kann nur aus Erfahrung sprechen, Vollzeitarbeit und Triathlon-Vorbereitung auf eine Mitteldistanz sind zwei Sachen, damit kriegt man den Tag locker voll. Und dann ist man schon, könnte man unter Umständen schon überfordert sein. So, jetzt bist du aber in deinem Job noch deutlich mehr involviert mit viel Verantwortung, bist auch, wie gesagt, Mutter, Partnerin und hast dieses Frauenprogramm bei euch bei Trionic, was sicherlich auch noch ein bisschen zum Daily Business dazu beiträgt, mehr zu tun zu haben. Erinnerst du dich an den Zeitpunkt, an dem du vielleicht bemerkt hast, okay, wow, hier muss ich irgendwie mich, also nicht unbedingt besser, aber anders organisieren, wenn ich tagtäglich diese ganzen verschiedenen, ich nenne das jetzt mal so rational, Posten unter einen Hut bringen möchte?
Ja, ich erinnere mich an den Tag tatsächlich. Also es ist wirklich nicht einfach, aber es ist machbar. Der Tag war tatsächlich noch in der Schwangerschaft in einem Geburtsvorbereitungskurs. Ich weiß noch, da mussten wir einmal aufmalen, so einen Kreis. Und da mussten wir aufmalen, wie viel Prozent des Kreises nimmt denn aktuell welche Aktivität am Tag auf, ne? Also wie lange schläfst du, wie lange arbeitest du, wie lange ist Essen und Haushalt und Sport und sonst was so. Und dann mussten wir diesen Kreis dann nach der Geburt quasi nochmal malen. Oha. Und der sah natürlich völlig anders aus. Und ich habe das dann, ich habe dann nochmal einen dritten Kreis gemalt. Ich habe nämlich den Kreis dann direkt nach der Geburt, also die Zeit des Mutterschutzes, dieses 8 Wochen. Und dann habe ich den Kreis quasi nach dem Mutterschutz, also wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten im Homeoffice und so, gemalt. Und dann habe ich erstmal gesehen, ah krass, wenn du irgendwie schon Kind und Arbeit unter einen Hut bringst, dann bist du schon echt gut. Und dann musst du nur zusehen, dass du irgendwie genug Energie hast dafür, dass du irgendwie noch schläfst oder so, ne?
Ja, Wahnsinn.
Und für den Sport war da erstmal null Platz. So, und das ist mir dann in dem Moment klar geworden. Und auch für die Arbeit war halt weniger Zeit zur Verfügung als vorher. Aber meine Verantwortung ist ja nicht geringer. Und deswegen muss ich da auch gucken, was sind die Zeitfresser auf der Arbeit? Wie kann ich mich anders organisieren? Wie kann ich Dinge noch mal stärker abgeben, andere Teamkollegen in die Verantwortung bringen? Und eigentlich hat so meine Planung quasi in der Schwangerschaft da schon angefangen. Und also vielleicht im beruflichen Alltag, es ist halt so, ich setze mir Fokuszeiten, wo ich dann wirklich, also ich setze mir Wochenziele, ich weiß genau, welche Prioritäten ich in der Woche habe und setze mir Fokuszeiten, wo ich an diesen Wochenzielen arbeite. Und in der Fokuszeit lasse ich mich von nichts anderem ablenken. Weil diese Ablenkungen sind die Zeitfresser. Ja. Dann haben wir noch was anderes im Team verändert, und das ist eigentlich schon immer bei Trionic, aber jetzt seitdem ich quasi nicht mehr von morgens bis abends im Geschäft bin, ist es auch nochmal verändert. Wir machen deutlich effizientere Meetings. Also wir machen jeden Tag ein kurzes Stand-up, also im Stehen, das sind 15 Minuten, wo jeder einfach seine aktuellen Themen kurz einwerfen kann, 2, 3 Fragen stellen kann. Und diese 15 Minuten sind unfassbar effizient. Es gibt immer ein Ergebnis und es ist kein langes Geschwafel. Ja. So, und dann machen wir noch einmal in der Woche, haben wir noch ein Meeting, wo wir im Management-Team zusammensitzen. Und da haben wir halt auch eine strenge Agenda. Und sobald es irgendeiner ins Geschwafel reingeht, dann wird er sofort gestoppt. Okay. Also da muss man echt diszipliniert sein, weil das sind genau diese Zeitfresser. Ich meine, jeder kennt das, glaube ich, dass er irgendwo in einem Meeting sitzt und es sind irgendwie schon 3 Stunden vergangen und man denkt, oh Gott, ne? Was für eine Zeitverschwendung.
Ja, absolut.
So, also das ist etwas, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man selber an der Spitze des Unternehmens ist, kann man diese Dinge verändern. So, ne? Also das habe ich für mich verändert. Und dann muss man auf jeden Fall Flexibilität einbauen. Das heißt, wenn jetzt gewisse Feuer gelöscht werden müssen und zwischendurch was Ungeplantes reinkommen, darf man nicht in Panik geraten und sagen, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen, sondern sich kurz nochmal hinsetzen, die Wochenziele anschauen und die Prioritäten neu setzen. Mhm. Ja, und das schafft einfach viel Ruhe und Sicherheit, weil man sich kurz damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das ist auch etwas, wenn ich anfange, was zu machen, dann setze ich mich immer damit auseinander. Was bringt mir das eigentlich? Was kostet mir das an Zeit, an Energie und was bringt mir das? So, und wenn der Outcome nicht hoch genug ist, wird das einfach gestrichen. So, und mit dieser Methode habe ich es echt geschafft, in weniger Zeit wirklich auch viel zu schaffen. Und natürlich bleibt es nicht mal aus. Also manchmal ist es wirklich so, die Kleine schläft und ich setze mich nochmal im Rechner und habe auch mal eine Nachtschicht. Ne?
Da muss man klar durch. Das ist natürlich sicherlich auch abhängig von der Position, die man innehat, ne? Also ich meine, kommt ganz drauf an, es gibt ja auch in jedem Job so Phasen, wo einfach unfassbar viel zu tun ist. Mhm. Und wenn dann für den nächsten Tag das fertig sein muss und du hast aber irgendwie 16 Uhr statt 18 Uhr Feierabend machen müssen, weil die Kleine aus dem Kindergarten kommt oder was weiß ich, kann ja sein, wie du sagst, ne? Spontan irgendwas ist immer. Ja. Dann bleibt das nicht aus, dass man sich abends dann doch vielleicht nochmal hinsetzt. Aber das ist ja, wie gesagt, je nach Position wahrscheinlich jetzt auch nicht gang und gäbe. Jeden Tag
gerade. Nee, genau. Also ich mache das ganz viel und in dieser Zeit abends schaffe ich auch viel, weil ich natürlich null Unterbrechung habe.
Ja.
Aber da muss ich natürlich auch extrem auf mich achten, weil ne, wenn man lange arbeitet am Bildschirm, dann kann man auch schlechter schlafen, dann ist die Erholungszeit bei der Nacht halt schlechter. Mhm. Deswegen versuche ich da auch Stück für Stück ein bisschen das zu reduzieren. Genau. Und natürlich, man braucht halt auch Unterstützung des Umfeldes. Ne? Man muss halt mit seinem Partner sprechen, mit der Familie gegebenenfalls und auf keinen Fall den Anspruch haben, dass man das alles alleine durchzieht. Das geht nicht. Also da das mit dem Partner ist es halt, Familie ist ein Team. Ne? Das muss man wirklich als Team sehen und dann auch über die Aufgaben, die anstehen, sprechen, die verteilen, auch gemeinsam vielleicht priorisieren, dann sind alle involviert. So, ne?
Mhm.
Genau, also das kann ich auf jeden Fall als Tipp geben. Also Wochenplan, Fokuszeiten, Zeitfresser identifizieren und die abschalten, bevor man anfängt, irgendwas zu tun, sich wirklich zu überlegen, was hat das eigentlich für einen Impact? Also wie wichtig ist überhaupt diese Aufgabe? Oder sollte ich mit der Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe, lieber irgendwas Wichtigeres machen? Ne?
Mhm.
Und letztendlich die Bedürfnisse der Familie immer im Mittelpunkt, das ist für mich auch so ein Stichwort. Also gerade die Bedürfnisse meiner Tochter immer im Mittelpunkt. Also sie ist einfach noch viel zu klein und wir müssen uns an sie richten, damit sie ein entspannter Mensch wird.
Mhm. Ich habe da 2 Sachen zu. Einmal finde ich es ein ganz wichtiges Thema. Ich bin gespannt, inwiefern wir das heute noch einschieben können oder vielleicht jetzt direkt im Anschluss zu dem auch auf sich selbst achten, dass es einem selber gut geht, weil das kann jetzt bei all den Themen, weil ich habe jetzt nochmal überblickt, worüber wir gleich auch noch sprechen wollen, es ist alles sehr, also natürlich ist es auch emotionsgeladen, ne, weil du bist ja ein Mensch und du kannst das nicht so nüchtern alles durchziehen. Da passiert ja auch was in dir mit Stress und dass du dich unter Druck fühlst. Das sind ja alles Emotionen, die aufkommen. Aber trotzdem so Zeitmanagement, wie kriege ich mein Training unter? Dann können wir gleich noch sprechen über Trainingsplananpassung. Zielanpassung haben wir schon drüber gesprochen, dass es je nach Individuum eigentlich Quatsch ist, sich hohe Ziele zu setzen, ohne dass man irgendwie gestresst durch die Schwangerschaft allein schon geht. Aber dann hat natürlich dieses, was passiert mit mir, was kann ich noch tun, neben dem ganzen Zeitmanagement, dass ich perfekt alles unter einen Hut bekomme und so weiter, dass es mir auch gut geht dabei. Und dass ich im besten Fall gelassen bleibe. Also du hast ja auch schon gesagt, Geduld und Gelassenheit, das sind sicherlich 2 wichtige Punkte, die dazu beitragen, um gut und fein gesund, sowohl psychisch als auch physisch, durch diese Phasen zu kommen.
Ja.
Aber inwiefern kriegst du das jetzt, um die erste Zwischenfrage mal reinzuschieben, gut für dich hin, dass du, weiß ich nicht, ob es dir täglich gelingt, aber vielleicht mehrmals die Woche was für dich tust, wo du merkst, hier kann ich runterkommen. Das hat mit all dem, was mich im Alltag beschäftigt und umtreibt, mal überhaupt nichts zu tun.
Also ich achte extrem, ich höre sehr viel auf meinen Körper. Also unser Körper, wir haben so intelligente Körper, die geben uns schon sehr, sehr viele Signale. Und es gibt viele Signale, also Symptome, sei es Kopfschmerzen, manchmal Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Nerven sind gereizt. Also es gibt einfach viele Symptome, wo man merkt, oh, jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Und es muss nicht immer 3 Tage frei sein oder so.
Ja.
Manchmal reicht es wirklich einfach mal 20 Minuten alleine auf der Yogamatte ein paar Atemübungen zu machen. Wer das kann, meditieren, ansonsten einfach ein paar Yoga-Übungen machen, tief ein- und ausatmen, in die Muskulatur ein- und ausatmen, seinen Körper wahrnehmen, so kleine Pausen einzulegen, die sind manchmal unfassbar reparierend. Und also jeder ist individuell, jeder ist so unterschiedlich und deswegen, also mein Tipp wäre halt wirklich, dass jeder seinem Körper zuhört und guckt, was sind meine Bedürfnisse. Also ich kenne Menschen zum Beispiel, denen ist es super wichtig, in Ruhe zu essen. Sie wollen sitzen, in Ruhe. So. Und wenn das so ein zentrales Thema ist, dann setzt das um, weil alles andere stresst dich. Oder es gibt Menschen, die hassen es, morgens Stress zu haben. Die wollen in aller Ruhe sich fertig machen. Dann müssen sie halt ein bisschen früher aufstehen, aber dann muss das halt berücksichtigt werden. Ne? Es gibt andere, die haben ein gewisses Ritual, bevor sie ins Bett gehen. So. Und ich glaube, das ist wichtig, dass jeder so für sich erkennt, was führt zu meinem Ausgleich oder was ist wichtig für meinen Ausgleich und das dann auch wirklich in diesem Wochentagesplan mit einplant. Ne?
Und selbst wenn es halt nur 3 Minuten sind oder so, ne? Ist schon.
Ja, manchmal, also es reicht manchmal wirklich 5 Minuten rauszugehen und einfach in den Himmel zu gucken, ohne Handy, ohne Netz. Das ist schon echt entspannt. So ab und zu 2-3 Mal am Tag so eine Pause einzulegen, wo man wirklich nichts, kein Medium, gar nichts. So, das entspannt halt schon.
Absolut, absolut.
Aber die wenigsten machen das. Also die meisten, wenn man in der Pause ist, dann zuckt man gleich sein Handy, beantwortet 10 Nachrichten, guckt noch auf Insta im Kanal und hört noch irgendwas. Und eigentlich hat man dann überhaupt keine Pause gehabt, sondern wurde nur noch mehr gestresst von irgendwelchen Einflüssen.
Ja, wobei ja natürlich eigentlich dann auch spätestens zu dem Zeitpunkt die Frage aufkommt, inwiefern ist es denn wichtig, dass ich mich in meiner Mittagspause um andere Menschen kümmere? Wie wichtig ist es wirklich, dann auf irgendwelche Nachrichten zu antworten, statt mir die Zeit für mich selbst zu nehmen? Also ich meine, es ist natürlich deutlich leichter zu sagen, ich greife jetzt zum Handy und antworte da mal zig Personen, was weiß ich, was, weil es gerade irgendwie aufgekommen ist und abzuarbeiten ist gewissermaßen. Es greift ja auch im privaten Kontext. Aber letztendlich haben wir uns selbst natürlich dann in dem Moment wenig Gutes getan.
Genau, und das ist auch wirklich ein Prozess. Also ich kann da auch, also mir gelingt es auch nicht jeden Tag. Ne? Man hat auch immer, also wenn man so auf so viel Hochzeiten tanzt und eben auch so viel Verantwortung hat, dann hat man ja auch immer das Gefühl, man wird nichts zu 100% gerecht und man läuft immer etwas hinterher und hat irgendwie schlechtes Gewissen und so weiter. Und für mich ist es auch immer wieder ein Prozess. Ich muss mir halt immer wieder bewusst machen, hey, wenn du nicht funktionierst, dann bricht ja alles zusammen. Und deswegen muss ich mir die Zeit für mich nehmen. Das fühlt sich vielleicht im ersten Moment, denkt man, oh Gott, das ist ja egoistisch, wenn ich jetzt 1/4 Stunde nichts anderes mache, nur an mich zu denken. Aber das ist für mein Umfeld ja genauso wichtig, weil die wollen doch alle eine ausgeglichene, gesunde Liane haben.
Ja, ganz genau.
Und das ist halt etwas, das gelingt mir auch nicht immer, aber ich muss mir das immer wieder in Bewusstsein bringen und das ist eigentlich der Schlüssel. Also man muss halt finden, was sind die Ruhepole, was sind halt die Momente, wo jeder Einzelne wieder Kraft tankt.
Definitiv.
Und das ist halt sehr individuell und ich glaube, damit kann man sich dann auseinandersetzen. Also ja, Yoga, Natur, Bewegung, frische Luft und dann wirklich auch keine medialen Reize.
Ja, nee, absolut, kann ich gut nachvollziehen. Meine zweite Frage bezieht sich darauf, was du gesagt hast, wir haben ganz strikten Plan, wenn ihr als Management zusammensitzt oder zum Beispiel, wenn ihr Team-Meetings macht, die Stand-Ups jeden Morgen 15 Minuten. Wie ist es dir gelungen? Weil ich finde, es gehört halt auch viel Mut dazu, mal, wenn du anfängst abzuwägen, okay, was muss ich jetzt machen? Welchen Outcome verspreche ich mir davon? Oder lohnt sich das überhaupt, mich da ranzusetzen? Wie ist dir gelungen, da mutig genug zu sein und wirklich ganz strikt abzuwägen, okay, bringt mir was, mache ich jetzt, ziehe ich durch, weil wichtig, oder ist schon wichtig, aber nicht so, als dass es mir den Outcome mitbringt, den ich bräuchte?
Also so richtig Mut habe ich nicht gebraucht dafür, weil ab dem Moment, wo mein Kind geboren wurde und ich wusste, ich muss da wieder zu Hause sein, weil da braucht mein Kind wieder Muttermilch, dann war mir das sowas von egal, dass eine Aufgabe dann mal nicht gemacht wurde. Das war einfach eine andere Priorität, weil ich hatte vorher halt überlegt, okay, was streiche ich von der Liste, weil es einfach nichts bringt. Das war ja eine bewusste Entscheidung und ich habe mich dann auf die Dinge fokussiert, die wirklich was bringen. Das ist mir nicht schwer gefallen, weil die Zeit war nun mal begrenzt. Und ich meine, wenn du Mutter wirst und du hast dein Wesen, dein Überleben von dir abhängt, und du bist im Moment wieder bei deinem Kind, dann denkst du keine Sekunde mehr an diese blöde Aufgabe, die gestrichen wurde.
Ja, das glaube ich sofort.
Ja. Aber ich glaube, wichtig ist eben, sich eben da bewusst mit auseinanderzusetzen. Ansonsten fallen nämlich die wichtigsten Aufgaben weg. Und das wäre blöd.
Also quasi durch die Rahmenbedingungen vorgegeben.
Genau,
durch die Rahmen. Dass du gezwungen warst, es anzupassen.
Ich war einfach gezwungen. Klar, der Tag hat einfach nur so und so viele Stunden. Und meine Energie ist auch nur so und so viel. Okay. Und natürlich muss man dann auch mit seinem Team sprechen und mit den Kollegen. Ne? Nicht nur, dass man das aus seiner eigenen Perspektive macht, sondern das auch nochmal abstimmt im Team. Seht ihr das ähnlich oder seht ihr das anders? Und wenn ja, dann ich schaffe die Aufgabe nicht mehr. Wollt ihr das übernehmen? Wer könnte es noch übernehmen? Und so weiter. Muss man natürlich sein Team mit einbeziehen. Und das hat so ganz gut geklappt.
Okay. Wir waren ursprünglich beim Zeitmanagement. Wir kommen mal wieder zurück zu unserem ursprünglichen Leitfaden.
Ja.
Und wir haben schon andeutungsweise darüber gesprochen, dass es wichtig ist, irgendwie Ziele anzupassen. Erste Frage, möchtest du noch mal kurz darüber sprechen, inwiefern du deine Ziele angepasst hast, zum Beispiel für die aktuelle Saison, und vielleicht darüber sprechen, welche Erkenntnisse du dazu gewonnen hast, wenn es auch darum geht, nicht nur die Ziele anzupassen, sondern auch auf Basis des eigenen Zeitmanagements den Trainingsplan vielleicht ein bisschen abzuändern, sodass er auf dich besser passt.
Ja, also bei mir ist es so, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich mir die ersten 3 Jahre keine echten Ziele gesetzt habe. Ich hatte jetzt auch tatsächlich kein Ziel, aber ich habe gemerkt, so ohne sportliches Ziel geht es mir nicht gut. Und deswegen habe ich mir da ein Ziel gesetzt. Also in Rot werde ich jetzt die Schwimmdistanz in der Staffel machen. Und da haben wir eine Trionic-Staffel. Und dieses Ziel ist für mich einfach total wichtig, um wirklich die Schwimmeinheiten dann auch wieder in meinen Alltag einzubauen, weil sie mir einfach so unfassbar gut tun. Und im Moment sieht das so aus, dass ich einmal die Woche schwimme und einmal ein Zugseiltraining mache. Und das ziehe ich konsequent seit Januar durch. Ich musste natürlich nach der Corona-Pause da ein bisschen wieder Ausdauer aufbauen. Aber der Vorteil ist, dass ich halt auf langen Grundlagen ja zurückgreife. Das heißt, ich fange ja nicht von null an und so werde ich in Rot halt auch die Distanz absolvieren können. In der Zeit weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber das ist mir dann auch nicht so entscheidend. Die Staffelteilnehmer ist auch eine Spaßstaffel, sage ich mal. Ne? Und ich habe jetzt auch vor 3 Wochen wieder angefangen, so langsam auch wieder Ausdauer im Laufsport zu implementieren. Da hatte ich mich einfach jetzt ein bisschen ausgetauscht mit anderen, die so aus einer längeren Pause wieder eingestiegen sind, wie die das gemacht haben. Aber ich habe jetzt keinen konkreten Trainingsplan und ich habe auch kein konkretes Ziel im Sinne von, gut, außer die Rot-Staffelteilnahme habe ich noch keinen Triathlon angemeldet.
Okay.
Na, mein Ziel ist jetzt wieder überhaupt in das Triathlon-Training regelmäßig reinzukommen. Also im Winter möchte ich dann auch mit dem Rad das Radfahren wieder aufbauen und nächste Saison auf jeden Fall ein paar Triathlons machen.
Ja. Okay, cool.
Genau.
Super, das klingt nach einer sehr gesunden, entspannten Einstellung, wenn ich das so bewerten darf.
Ja, also alles andere würde mich extrem unter Druck setzen. Ich bin nämlich so ein Typ, ich bin halt so ehrgeizig, wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das erreichen, egal was passiert. So. Und deswegen setze ich mir bewusst nicht zu viel Ziele, ansonsten schlafe ich noch weniger und das ist, glaube ich, nicht so gut aktuell.
Ich kann sagen, landen wir wieder da, womit wir eingestiegen sind, das Gespräch, ne? Was wir eigentlich alles nicht mehr wollen.
Ja, und ich meine, der Triathlon-Sport ist doch, das ist halt, ne, also man kann es echt noch so lange machen. das macht doch nichts, wenn man jetzt, wenn man gerade Mutter geworden ist und das Kind ist noch jung, das macht doch nichts, wenn man jetzt ein bisschen Pause noch macht. Also es kommt ja schnell genug die Zeit, wo das Kind dann auf einmal in der Schule ist und dann gar kein Interesse hat, mit Mama mehr was zu machen. Und dann hat man da ja wieder Freiraum. Also
ja,
das sehe ich ein bisschen entspannt.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Wie gesagt, um wieder zu dem Punkt zu kommen, dass es wichtig ist, auch sich selbst Gutes zu tun, ne?
Genau, genau. Und lustigerweise, also jetzt beim Schwimmen, ich dock relativ schnell wieder an meine Leistung von vorher an. Also es ist nicht so, dass ich eine langsame Ente bin oder so, sondern der Körper erinnert sich sehr wohl, wie früher ich hart trainiert habe, und das kommt jetzt auch wieder. Also es ist nicht so, dass man durch nur eine entspannte Einstellung keine Leistung bringt. Also das ist auch falsch, ne?
Ja, ja, absolut. Also ich kann das auch nur teilen, klar, von einem ganz anderen Hintergrund als der dir quasi, der hinter dir steht. Oh, was für ein Satz, sorry. Also anderer Hintergrund als bei dir, um das abzukürzen. Aber ich habe auch so festgestellt, vor allem durch die Zeit während Corona, dass ich deutlich entspannter war, allein schon, weil es gar keinen Grund gab, sich Druck zu machen. Mhm. Und die Leistungen waren viel besser.
Ja.
In Kombination irgendwie mit Selbstvertrauen, dass man nach einer heftigen Einheit, wo man vorher dachte, mir geht der Allerwerteste hier auf Grundeis, wie soll ich das schaffen? Und dann hast du es geschafft und weißt fürs nächste Mal, du kannst das erstmal, und du kannst viel lockerer aufspielen, wenn du entspannt bist und dir das zutraust. Dass der Körper das schon mal geschafft hat, egal offensichtlich, wie lange das her ist.
Ja. Und das ist wirklich, das steckt genau das, in was du sagst, sich selber so einen Druck machen.
Mhm.
Das ist echt schade, weil dann geht halt der Spaß verloren.
Mhm.
Und wofür? Ich meine, man macht es doch nur für sich.
Ja.
Also
das Erlebnis an sich, ja, klar. Und die Erinnerung, die du damit verbindest, die Emotionen, weiß ich nicht, auch in der Vorbereitung auf irgendwas Großes oder selbst auf die Staffel, wo du weißt, ihr seid da zu dritt als Team, das soll vor allen Dingen Spaß machen und jeder möchte ja irgendwie seinen Teil dazu beitragen, dass es Spaß macht, aber dass es auch irgendwie im Rahmen eurer Erwartungen erfolgreich ist.
Ja.
Das ist doch ein total schönes Gefühl zu wissen, ja, heute steige ich wieder in den Pool, damit wir da in Rot eine richtige Triathlonfeier abfeiern können.
Genau, also, und ich freue mich schon so auf die Stimmung und auf dieses Kribbelgefühl vor dem Startschuss und so, da freue ich mich so sehr. Also da werde ich wieder voll im Fieber sein und ich bin mir sicher, dass ich mich dann entscheide, mich nächstes Jahr irgendwo wieder anzumelden.
Wahrscheinlich, ja. Der Klassiker, wer kennt es nicht.
Auf einmal auch wieder an mit strukturierten Trainingsplan.
Definitiv. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, welche Aufgaben auf dich als Frau zukommen, wenn du eben Mutter bist, Partnerin, Vollzeit beschäftigt etc. und die Integration des Triathlon-Trainings. Was natürlich deutlich ist, was du auch am Anfang gesagt hast, dass Männer und Frauen sich allein schon vor gesellschaftlicher Perspektive unterscheiden, ne, bezüglich der Erwartungen von Männern an Frauen und andersrum im Gruppentraining etc. Aber natürlich gibt es auch noch ein ganz prekären Unterschied, sage ich mal, den man einfach auf dem Zettel haben muss, inwiefern wir uns von Männern unterscheiden. Und zwar liegt das natürlich auch biologisch betrachtet am weiblichen Zyklus. Wir haben in der vorherigen Folge wissenschaftlich schon mal darüber gesprochen, denn jeder von uns kennt diese, oder Frauen zumindest, diese mit dem Zyklus verbundenen Hormonschwankungen, weitere Faktoren, die irgendwie damit reinspielen, also in verschiedenen Phasen des Monats. Welche Erfahrung hast du gemacht? Wir haben jetzt vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen, dass quasi sich jetzt gerade wieder so eine schon bekannte, aber eigentlich neue Welt für dich eröffnet nach der Schwangerschaft und nach der Geburt deines Kindes. Welche Erfahrung hast du gemacht und wie bist du dazu gekommen, deinen Zyklus vielleicht irgendwie in die Trainingssteuerung und Trainingsplanung mit einzubeziehen? Falls du das überhaupt gemacht hast, stellt sich ja die Frage.
Ja, also in der Zeit, wo ich viel trainiert habe, sprich vor der Schwangerschaft, hatte ich halt immer die Erfahrung, ich hatte immer so im Zyklus, also kurz vor der Menstruation und dann die ersten 1-2 Tage, hatte ich schon einen Leistungsabfall. Und ich habe das halt immer so für mich so interpretiert, dass ich dann einfach meinem Körper diese Zeit der Ruhe oder der einfach ein bisschen schlechter drauf sein zugelassen habe. Ne? Also ich hab dann einfach, wenn die Trainingsergebnisse schlechter waren als in anderen Phasen, war ich jetzt nicht traurig darüber oder so, sondern ich wusste, warum so. Ich habe es nicht überbiegen und brechen irgendwie versucht, trotzdem Rekorde zu brechen, sondern ich habe da einfach versucht, meinen Körper zuzuhören und trotzdem zu trainieren, aber halt ein bisschen entspannter so.
Ja.
Heute ist es so, dass das ganze Thema zyklusgesteuertes Training ist für mich eben auch komplett neu. Also ich habe mich vorher, vor der Schwangerschaft, null damit auseinandergesetzt. Es war ja auch wirklich, es wurde ja nirgendwo thematisiert, dass man halt wirklich in bestimmten Hormonphasen dann auch bestimmte Trainingseinheiten einbauen kann. Nicht nur, weil der Körper das besser verkraftet, sondern weil der Körper das auch effizienter letztendlich in Leistungen verarbeiten kann. Also letztendlich geht ja auch daraus heraus, dass man am Ende mit der wenigen Zeit, die man hat, ja auch effizienter trainieren kann, wenn man den Zyklus mit berücksichtigt. Mhm. Und das ist für mich natürlich eine komplett neue Information, die jetzt erst seit ein paar Monaten überhaupt so in die Öffentlichkeit gerät. Und ich habe da angefangen, mich mit auseinanderzusetzen und auch schon einiges zu probieren. Also man muss dazu sagen, dass es nicht so lange her, dass ich überhaupt wieder einen Zyklus habe, weil ich natürlich durch Schwangerschaft und Stillzeit hormonell da auch komplett anders aufgestellt war. Ja. Aber jetzt habe ich halt wieder einen regelmäßigen Zyklus und ich probiere gerade ein paar Dinge selbst an mir. Also aufmerksam bin ich über Laura Philipp geworden. Sie hat ja eine ganze Videoserie dazu gemacht und ich finde es einfach großartig, also wie sie da auch mit ihrer Weiblichkeit umgeht und wie sie das halt berücksichtigt und wie sie das uns Frauen erzählt. Das ist einfach mega. Was ich bis jetzt ausprobiert habe, ist ein bisschen im Training, also dass ich das schon gezielt so mache, dass ich halt um den Eisprung herum oder in der ersten Zyklushälfte da versuche, wenn Intensitäten anstehen, sie eher da einzubauen und in der zweiten Zyklushälfte dann eher die ausdauernden Belastungen und dann natürlich in der Menstruationsphase da einfach ganz viel auf meinen Körper höre und gucke, wenn ich Schmerzen habe, ne, dann eher lieber ein bisschen Ruhe oder wirklich ganz lockeres Training. Aber da habe ich noch nicht so viel Erfahrung, weil, wie gesagt, das Thema ist für mich neu und die Zykluszeit ist für mich jetzt auch relativ frisch wieder nach der Stillzeit. Womit ich ein bisschen mehr Erfahrung habe, ist tatsächlich das Thema Ernährung. Das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Also ich ernähre mich seit Jahren immer extrem bewusst und habe immer darauf geachtet, dass genug Nährstoffe in den Körper reinkommen. Aber ich habe das nie nach dem Zyklus gesteuert. Mhm. Und das ist jetzt auch was Neues, was ich gelernt habe, dass es eben in den unterschiedlichen Zyklusphasen, je nachdem welcher Hormon Spiegel gerade, also welche Hormone halt stärker im Körper anwesend sind, dass dann auch der Körper andere Nährstoffe als Bedürfnis hat. Also zum Beispiel in der ersten Phase braucht man halt mehr Eisen, mehr Vitamin B und Calcium, Magnesium, dass man das einfach noch mehr in der Ernährung einbaut. Da gibt es ja auch Ernährungspläne, die kann man auch nachschlagen. Und das probiere ich jetzt gerade aus. Und da habe ich auch die Erfahrung von Yvonne Brinkmann mit einfließen lassen. Und sie macht das schon ein bisschen länger und hat tatsächlich festgestellt, wenn sie sich an diese Ernährungsvorgaben hält oder ein bisschen mehr diese Nährstoffe berücksichtigt in den unterschiedlichen Phasen, dass sie dann weniger Heißhungerattacken hat. So, und Heißhunger ist ja eigentlich immer ein Zeichen vom Körper, dass was fehlt. Ne? Ja. Dass irgendein Vitamin oder irgendein Nährstoff wie Eisen oder so fehlt. Und der Fehler ist ja dann, wenn wir Heißhunger haben, essen wir immer Zucker. So, und das ist ja komplett falsch, weil erstmal Zucker bringt dem Körper nichts in dem Moment und der Nährstoff fehlt immer noch so. Und sie hat einfach festgestellt, durch diese Ernährung, die sie anpasst, dass sie weniger Heißhungerattacken hat und dass sie tatsächlich sogar auch weniger Zyklusbeschwerden hat.
Oh, sehr gut.
Und das fand ich echt super spannend. Und ich hab da auch ein bisschen nachgefragt, nach welcher Methode sie das jetzt macht. Und sie hat mir ein Buch empfohlen, das habe ich mir jetzt bestellt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das nennt sich Peak Performance für Frauen. Das hat eine Amerikanerin geschrieben. Und da geht es eben um, ist eine Radfahrerin, da geht es um Leistungssport, verbunden eben mit zyklusgesteuertem Training und Ernährung. Und da stehen zum Beispiel auch Informationen drin, warum nüchtern Training bei Frauen überhaupt keinen Sinn ergibt. Und da stehen eben auch die Informationen drin, was so der Proteinbedarf ist. Also wir Frauen haben einen höheren Proteinbedarf als Männer. Mhm. Und wenn wir halt nicht ausreichend Proteine zu uns nehmen, dann speichert quasi der Körper die Fettreserven, der behält halt die Fettreserven, ne? weil der Frauenkörper soll ja irgendwann ein Kind gebären können und deswegen müssen genug Reserven da sein und dann funktioniert dieser ganze Fettabbauprozess gar nicht.
Ja.
Und das ist da halt wissenschaftlich beschrieben und auch mit Plänen etc., also das hat sie mir wärmstens empfohlen und sie hat da eben auch schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Mhm. Super spannend. Wenn du sagst, Yvonne oder auch du probierst es jetzt für dich aus, dass du entsprechende Nahrungsmittel zu dir nimmst in den einzelnen Phasen. Erste Frage, beziehungsweise ja, Frage dazu, welche Nahrungsmittel isst du? Und wir haben in der vorherigen Folge, wo es um den wissenschaftlichen Hintergrund geht, warum man plötzlich Heißhungerattacken bekommt, so je nachdem, wie man sich halt vorher ernährt hat, haben wir auch gelernt von Francis, dass, das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, wir vor allen Dingen in der ersten Zyklusphase, dann wenn die Menstruation beginnt, einfach ein Defizit von 200 Kilokalorien am Tag normalerweise haben. Also wir bräuchten besser gesagt 200 Kilokalorien am Tag mehr. Und dadurch, dass wir dann aber wahrscheinlich nicht vorgesorgt haben, entstehen diese Heißhungerattacken. Das finde ich ganz spannend in Kombination mit dem, was du gerade erzählt hast, was auch Yvonne berichtet, wie das so aneinander greift.
Also ich habe mir, also an Kalorien zähle ich jetzt nicht, also das
ich auch nicht.
Und wiege auch nichts ab, sondern da vertraue ich ganz meinem Körpergefühl. Wenn ich Hunger habe, dann habe ich Hunger und esse einfach.
Ja,
aber ich sehe halt zu, dass ich die richtigen Sachen esse. Also ich habe jetzt diesen Ernährungsplan nicht komplett im Kopf, aber jetzt zum Beispiel für die Menstruationsphase haben wir einen höheren Eisenbedarf, einen höheren Vitamin B und Magnesiumbedarf. Und in dieser Ernährungstabelle stehen dann halt gleich, was sind Lebensmittel, wo einfach viel von diesen Nährstoffen drin sind, wie zum Beispiel Haferflocken, dunkle Schokolade, also ganz ohne Zucker, oder Kakaopulver, diesen Backkakaopulver, Leinsamen, Kürbiskern und sowas. Und aus dieser Liste nehmt euch einfach das, was euch schmeckt, so, ne, und kauft das einfach ein. Und das kann man dann immer schön im Müsli einfach noch zusätzlich mit reinpacken. Zum Beispiel auch Mandeln und sowas. Und ich habe das halt so gemacht, dass ich im Müsli einfach so nach Bauchgefühl einfach mehr davon reingemacht habe. Und abends halt häufig auch nochmal als Snack einfach ein bisschen Quark mit den Nüssen, dem Kakao und den Leinsamen und ein bisschen Haferflocken.
Lecker.
Und ich habe halt auch gemerkt, dass es meinem Körper total gut tut.
Ah,
also,
top.
Dass ich dann einfach das Gefühl habe, ich bin regenerierter, ich habe mehr Energie.
Ja, spannend. Richtig gut. Also ich finde es interessant, wenn du wirklich dann an einem Punkt so umstellst und einen positiven Effekt merkst. Das finde ich ganz faszinierend. Das ist ja auch nicht immer so, ne? Weil darum kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir Frauen dann auch alle sehr individuell sind. Das heißt, vielleicht würde jemand das besser tun, mehr Haferflocken, aber weniger Kürbiskerne beispielsweise, ne? Jetzt mal auf das Simpelste runtergebrochen.
Ja.
Aber es ist schon interessant, wenn du für dich schon rausgefunden hast, die paar Nahrungsmittel, je nachdem, in welcher Menge du die zuführst, unterstützen dich und deinen Körper total.
Ja. Das finde ich auch. Und vor allen Dingen, das sind ja auch alles gesunde Nahrungsmittel. Das ist ja nichts dabei, wo ich denke, oh Gott, das würde ich ja nie essen oder so. Sondern das sind Dinge, die ich eh im Schrank habe, aber die einfach ein bisschen gezielter einsetzen, dass das gleich was bewirkt. Also hat mich auch total erstaunt. Und das ist auch etwas, worüber man früher nie gesprochen hat. So. Und bei Ernährung spricht man einmal von allgemein, als wäre jeder Tag gleich. Aber dass es bei Frauen eben da einen Unterschied gibt, in welcher Zyklusphase ich bin, dass gewisse Lebensmittel mir da einfach besser tun als andere. Wenn man das weiß und gezielt einsetzen kann, bringt es sicherlich im Sport auch bessere Ergebnisse.
Davon kann es mal ausgehen, ja, definitiv. Also das glaube ich auch. Wir sind fast am Ende angekommen. Wir haben noch zwei wichtige Fragen, die wir, glaube ich, aber relativ kurz sogar beantworten können. Erstmal, wenn wir jetzt als Frau Triathlon-Training betreiben, sagt man natürlich im Fachbereich des Triathlon-Trainings nicht unbedingt, dass wir Profis sind oder Leistungssportler, sondern man spricht ja oft irgendwie von ambitionierten Freizeitsportlern, wie auch immer man das finden möchte. Aber wir haben natürlich viel Training auf der Uhr jede Woche, egal in welchem Umfang sich das bewegt. Und oft ist es ja so, dass Frauen, die viel Sport treiben und allgemein sehr aktiv sind, ob nur Sport oder viel unterwegs, dazu tendieren, teilweise keinen natürlichen Zyklus zu haben und die Menstruation ausbleibt, was ein super wichtiges Thema ist, was aus meiner Sicht definitiv auch jetzt in den kommenden Jahren viel, viel, viel mehr Raum verdient hat und auch mehr Raum bekommen kann. Hast du diese Erfahrung selbst machen müssen oder bist du dem glücklicherweise entronnen?
Ich habe die Erfahrung selbst gemacht, das war allerdings wirklich lange her, da war ich Anfang 20. Es betrifft auch erstaunlicherweise eher die jüngeren Frauen damals, ich glaube heute ist es immer noch auch ein Tabuthema, sowas würde man nicht mit dem Trainer besprechen, sowas würde man vielleicht mit dem Gynäkologen besprechen und das hatte ich damals auch gemacht, nur die Gynäkologin, die kannte sich damit nicht aus, hatte einfach zu wenig Patienten, die diesen Sport machen und die einzige Antwort war dann, ja, sie müssen den Sport aufhören, so, also das war dann natürlich nicht besonders befriedigend.
Nee,
aber letztendlich, ich glaube, was halt super wichtig als Essenz ist, weil wenn man seine Tage nicht hat, dann freut man sich ja erstmal, weil das ist ja super bequem und das Leben ist ja viel einfacher ohne. Mhm. Aber langfristig ist das wirklich schlecht für den Körper. Also man betreibt da wirklich einen Rabau an seinem eigenen Knochensystem und man sollte das tunlichst wieder ins Gleichgewicht bekommen. Also ich würde dringend empfehlen, dann wirklich zum Arzt zu gehen und vielleicht mit einem Sportmediziner dazu, sich da zu belesen. Häufig ist es so, dass der Körper einfach unterernährt ist. Mhm. Dass, also wenn der Körper unterernährt ist, einfach zu wenig Nährstoffe hat, dann fühlt sich der Körper halt nicht in der Lage, fruchtbar zu sein und zu gebären. Und deswegen wird dann dieses System quasi stillgelegt, so, und man konzentriert sich aufs Überleben, sage ich mal. Und Das ist bei jüngeren, leistungsorientierten Sportlerinnen, die natürlich super schlank sein wollen, etc., ist da einfach eine Gefahr, dass es genau aus dem Grund ist. Und da ist es wichtig, dass man halt sich Hilfe holt.
Definitiv. Ja, und natürlich, was dazu kommt, wenn du jetzt irgendwie unterernährt bist, um die Figur zu halten oder irgendeinem Idealbild einer Sportlerin zu entsprechen, in Kombination mit viel Training, was natürlich auch einfach evolutionär und biologisch betrachtet eigentlich nur daher rührt, dass der Körper denkt, du bist im Fluchtmodus beispielsweise oder im Jagdmodus und schüttet da aus, was er braucht, sodass quasi alle normalen Prozesse gar keine Chance haben, stattzufinden. Das sind natürlich auch Sachen, die man, glaube ich, auf jeden Fall reflektieren sollte.
Ja, gerade.
Sowohl von der Physis als auch von der Psyche her. Wie viel Stress setze ich mich, also mit wie viel Stress setze ich mich auseinander, wie viel Stress tut tatsächlich auch Not?
Ja, und man kann mit einem gesunden Zyklus trotzdem eine super durchtrainierte Athletin sein. Also schau dir mal Laura Philipp an.
Ja.
Also wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren oder eine perfekte Figur zu haben, dann wäre eher eine Ernährungsberatung die sinnvollere Maßnahme, als einfach nur zu hungern.
Ne? Definitiv.
Also, einfach die richtigen Lebensmittel zu sich nehmen. Das ist halt das Entscheidende.
Ja. Ich würde gerne abschließen mit der Frage, damit sind wir auch eingestiegen und jetzt haben wir, glaube ich, die Zeit einfach dafür, nachdem wir so ganz, ganz viele Themen, dafür bin ich sehr dankbar, jetzt dir schon mal herzlichen Dank. Das war unfassbar inspirierend und spannend, was du an Input mit deinen Erfahrungen so liefern kannst. Kommen wir zu der Frage. Was glaubst du, woran es liegt, dass diese frauenspezifischen Themen allgemein, aber vor allen Dingen auch in dem Bezug auf unseren Triathlonsport oder den Sport allgemein, erst jetzt in den vergangenen Jahren so viel Beachtung geschenkt wird?
Ich glaube, das liegt an den Leistungen der Sportlerinnen, also dass solche hochkarätige Sportlerinnen wie Chrissy Wellington, Anne Haug, Daniela Rief einfach auch für Schlagzeilen gesorgt haben, dass man sich für den Frauensport da mehr interessiert hat, gerade auf der Langdistanz, weil einfach die Leistungsunterschiede zwischen den Männern und den Frauen einfach geringer sind und dadurch einfach durch diese Leistungen die Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit gekommen ist. Ich finde es jetzt großartig, dass die Championships getrennt sind. Das hat man jetzt in Hamburg gesehen, dass da einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit auf das Frauenrennen war. Und und Laura Philipp ist einfach... Ja, da können wir so dankbar sein über diese Botschafterin. Und ich denke, die wird uns echt noch lange begleiten und jetzt auch wirklich an die Weltspitze kommen. Mhm. Sie hat da wirklich ein Tabu gebrochen mit ihrer Offenheit in bezüglich auf den Menstruationszyklus und auf das gesteuerte Training. Und ich denke, wir sind wirklich am Anfang. Das ist ganz, ganz frisch. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass die ganzen DTU-Trainerlehrgänge dahingehend noch nicht angepasst wurden und dass das jetzt erstmal der nächste Schritt ist, damit es dann wirklich in den Alltag der Coaches auch kommt und damit professionelle Coaches das eben auch mit ihren Athletinnen umsetzen.
Ja, also da nochmal ein Hinweis, wer die Folge letzte Woche nicht gehört hat, in Kombination mit heute, ich glaube, da kriegt ihr einen sehr guten allgemeinen Abriss zu dem gesamten Thema Frauenspezifik im Triathlon-Training hinsichtlich sämtlicher Lebensbereiche. Da auch der Hinweis, dass Frances betont, wie wichtig das ist, dass sowohl Athletinnen als auch Trainer aufgeklärt sind über dieses Thema weiblicher Zyklus und was passiert wann, wann lohnt es sich, wie aktiv zu sein und welchen Sport zu treiben, in welcher Intensität, auch in Kombination mit der Ernährung, um einfach vor allen Dingen gesund mit einem natürlichen Zyklus durchzukommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was du sagst, würde ich ganz genauso unterschreiben. Es hat einfach einen Stellenwert, der biologisch bedingt die Bedeutung verdient hat.
Ja, absolut. Und wichtig ist, dass ihr das nicht als Schwäche seht. Also die Frauen sind nicht schwächer, weil sie diesen Zyklus haben und dass man muss sich da anpassen. Ganz im Gegenteil. Wenn man diesen Zyklus kann man wirklich auch als Waffe benutzen, weil wir haben halt einige Phasen, wo wir Hochleistung bringen können. Mhm. Und diese Phase, wir haben ja so ein Hoch. Also Laura Philipp hat es einfach in ihren Videos so super erklärt. Ne? Sie spricht von den Jahreszeiten. Ne? Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und wenn wir im Frühling, im Sommer, da haben wir unser Hoch, da sind wir extrem leistungsstark. Wenn wir in dieser Zeit die wichtigsten Kernschlüsseleinheiten, intensiven Einheiten unterbringen, dann werden wir wirklich einen genialen Trainingseffekt erleben. Mhm. Und ich glaube, das muss halt wirklich so umgedacht werden, dass es eine Stärke, diese weibliche Zyklus ist eine Stärke, wenn man es richtig einsetzt. Und es ist nicht eine Schwäche, wonach man sich jetzt anpassen muss, oh, dann bin ich ja weniger leistungsfähig. Nee, das muss ins Positive gedreht werden.
Ja, super gut. Halt drauf hören, eigenes Wohlbefinden schon ein bisschen mehr ins Zentrum stellen, ne? In der Kombination mit all dem, was der Alltag einem abverlangt und dann den Mut aufbringen, anzupassen, wie es der Alltag vorsieht und so, dass wir trotzdem noch irgendwie mit einem guten Gefühl durch den Tag kommen.
Und ich glaube, dass es einfach auch was mit Effizienz zu tun hat. Wir haben alle wenig Zeit und die wenige Zeit, die wir fürs Training einsetzen können, die wollen wir so effizient wie möglich nutzen. Ja. Und wenn man den Zyklus mit einbaut, dann wird man deutlich effizienter trainieren.
Super. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Perfekte letzte Worte für diese heutige Episode. Also Leana, vielen, vielen Dank. Das war mir ein absolutes Fest, unfassbar Augen öffnen. Ein schöner Ausblick für mich, wenn ich irgendwann mal in die Position komme, in der du jetzt bist, mit den verschiedensten Rollen, die das Leben so anbietet. Hast du noch irgendwelche letzten Tipps, die du mit rausgeben möchtest an die Zuhörerinnen und Zuhörer oder...
Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich möchte auch mich ganz herzlich bedanken. Ich freue mich einfach, dass diese Themen jetzt auch Aufmerksamkeit und einen Raum bekommen und eine Plattform bekommen, um die zu kommunizieren. Und ich glaube, dass da einfach in der Zukunft ganz, ganz viel kommen wird. Und ich möchte einfach Frauen ermutigen, da auf ihren eigenen Körper zu hören. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Die Freude ist ganz meinerseits. Dann wünsche ich dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und hoffentlich bis bald. Wir haben da ja schon ein paar Ideen, wie wir hier fortsetzen können zu bestimmten Zeitpunkten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war für euch genauso inspirierend und lehrreich wie für mich, was du heute, Leana, alles so einbringen konntest. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Viel Spaß beim Training, Leana. Wie gesagt, schönen Tag und bis ganz bald. Macht's gut.
Danke, Jule. Tschüss.
Ciao.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Champion.